Wir sitzen hier auf dem Henrikenhof in Langenhorn und da kann man direkt etwas zu sagen. Das ist so unser neuestes Projekt, Made in Nordfriesland.
Es ist immer noch unglaublich. Wie kann dieser Slogan, wie kann dieser Claim frei gewesen sein?
Da hat er in die Hosentasche gefasst, hat einen Schlüssel rausgeholt und hat gesagt, kannst du hinfahren, machen wir.
Ist das eine Charaktereigenschaft, die du Nordfriesen sonst zugeschrieben hättest, bevor du uns kennengelernt hast?
Fleiß schlägt Talent. Da habe ich eine hohe Überzeugung in dem Bereich.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Eine Tasse Tee mit Gregor Biermann, Geschäftsführer von mehr als 200 Menschen und unter anderem Geschäftsführer der Baltic Fenster GmbH mit dem Mega-Claim Made in Nordfriesland. Und ich stelle sehr, sehr gerne in meinem Format interessante Persönlichkeiten, erfolgreiche Unternehmer vor und dieser sitzt mir auch gegenüber. Er ist Neu-Nordfriese, muss ich noch sagen, du bist seit 4 Jahren jetzt hier, ja. Dazu gehörst du noch zu den Zugezogenen, aber du hast dir hier schon einen echten Namen gemacht und wir befinden uns hier auf dem Henrikenhof in Langhorn. Und was das ist, was Baltic ist und kann und wer du bist, das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland erfahren und ich sag moin, lieber Gregor.
Ja, moin, lieber Tore. Also die erste Gänsehaut hast du schon produziert, muss ich sagen. Wunderbar, also das ging mir schon unter die Haut. Ja, wir sitzen hier auf dem Henrikenhof in Langenhorn und da kann man direkt etwas zu sagen. Das ist so unser neuestes Projekt, das haben wir im Sommer 2024 aus der Taufe gehoben. Das sind zwei wunderbare Häuser auf der Langenhorner Dorfstraße und wenn man mal
wirklich die
Langenhorner Dorfstraße gefahren ist, weiß man, warum Langenhorn Langenhorn heißt. So, und ich habe diese Häuser, die gehören einem Kunden, der Baltic, und diese Häuser habe ich immer gesehen und die sahen so ein bisschen traurig aus. Schöne Häuser, aber nicht so richtig mit Leben gefüllt. Und da habe ich den Kunden mal gefragt, was ist denn das? Ja, sagt, das sind Musterhäuser von uns. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich würde die gerne bewirtschaften. Das ist ein tolles Grundstück von der Baltic. Wir suchen Ausstellungsräume. Wir haben noch ein weiteres Unternehmen dabei, das Bauelemente macht, das Rollläden macht, Screens macht, Insektenschutzgitter. Und ich sehe noch ein paar andere starke, leistungsfähige Langhorner Unternehmen. Und da können wir so eine Hofgemeinschaft bilden. Und ja, dann habe ich mit dem Inhaber gesprochen und habe ihm das so 5 Minuten erklärt und habe mich gefragt, braucht er noch weitere Erklärung? Da hat er in die Hosentasche gefasst, hat einen Schlüssel rausgeholt und hat gesagt, kannst du hinfahren, machen wir. Ja, und das war natürlich beeindruckend. Und dann hatte ich das sozusagen, ich saß jetzt mal ostwestfälisch an der Backe. Und dann haben wir dort die gesamte Fläche ertüchtigt, einen Garten gebaut, Barbecue-Hütten gebaut, die Häuser haben wir neu anstreichen lassen. Die sind erst 4 Jahre alt, wunderschöne Häuser. Und haben sie einrichten lassen von befreundeten Unternehmen. Kogis Möbelhaus in Langenhorn hat sich da engagiert, großartig. Die Stolz hat Bauelemente eingebaut. Die Baltic hat neue Fenster eingebaut, aber die meisten Fenster waren sowieso auch schon von der Baltic. Und wir haben andere Unternehmen noch angesprochen und dann wurde das immer schöner, immer größer. Und heute, jeder, der hier hinkommt, sagt, Mensch, da kannst du wohnen. Das ist Häuser, Handwerk, schönes Leben. Und hier sitzen wir jetzt auf dem Henrikenhof und die Geschichte hat erst angefangen. Das geht noch weiter.
Wo soll die Reise noch hingehen?
Ja, der Henrikenhof soll so kleine rote Oase werden für die Leute, die sich einfach erkundigen möchten über Möbel, über Sonnenschutz, über Sicherheit, über Fensterrenovierung, Sanierung. Wir haben inzwischen auch einen Verkäufer eingestellt, der hier den Henrikenhof, der hier Hofherr auf dem Henrikenhof ist und das bewirtschaftet. Man kann online über den Internetauftritt henrikenhof.de Termine buchen, sich beraten lassen, ganz unverbindlich. Und dann bringen wir die Leute mit den entsprechenden Handwerkern zusammen oder eben mit uns selber, wenn es bei der Stolz ist. Und wir wollen Treffpunkt werden. Ja, hier wird es viele Sachen geben. Also auch das Henrikenhof-Café ist für die Zukunft nicht ausgeschlossen.
Es passiert was in Nordfriesland.
Es passiert ja, was in Langenhorn.
Ja, schön, ja. Wichtig.
Ja. Ja, das war auch, da haben wir viel Applaus bekommen und ich glaube, dass dann die Langhorner auch gesagt haben, Mensch, der Mann, der für die Baltik zuständig ist, der macht das nicht für sich, ich mache das auch für mich, ich mache das unheimlich gerne, aber der engagiert sich einfach auch hier in dem Umfeld und ich komme mit den Leuten gut klar und ich glaube, die nehmen mich so, wie ich bin, wissen die, wenn wir da was anfassen, machen wir es richtig. Der Hausinhaber hat irgendwann nach 4 Monaten, als wir Hand angelegt haben, hat er gesagt, Mensch, das haben wir toll gemacht. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, du die Häuser und wir das Feintuning. Aber wunderbar, macht Spaß.
Du, also hast du in kurzer Zeit schon einen Namen hier gemacht, was gar nicht so einfach ist in Nordfriesland, zumindest in nördlichen Teilen Schleswig-Holsteins, wie man sagt, da dauert es, bis man toleriert, akzeptiert wird. Bei dir ging es offensichtlich etwas schneller als bei manch anderen. Man sagt so, in der zweiten Generation wird man hier langsam akzeptiert. Bei dir ging das wahrscheinlich ein bisschen früher.
Ja, gut, die Zeit hätte ich auch offen gesagt nicht mehr gehabt, ne? Muss man ja auch sagen.
59 bist du, by the way. Ja, man mag es kaum glauben, aber ja.
Ja, das ist so, ist der Gang der Zeit, komme ich aber auch gut mit klar. Feier im Mai mein 60. Das werden wir auch sicherlich toll machen mit lieben Leuten zusammen. Aber Alter ist nur eine Nummer, wie man sich fühlt, ist dann entscheidend. Ja, gut angekommen. Ich hatte den Eindruck, dass man es mir einfach gemacht hat. Ich habe bei der Baltik ein tolles Team, die sich direkt auch meiner Person angenommen haben und mir einfach auch Türen geöffnet haben, ich sag mal so im sozialen Umfeld, dass es hier gibt. Und bis auf die Tatsache, dass ich etwas anders schnacke und spreche als die Leute hier und mich daran die Leute natürlich erkannt haben, Mensch, der kommt nicht von hier, mehr aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Münsterland, habe ich schnell Fuß gefasst und gerade die hiesigen Unternehmer und Kunden von uns haben es mir dann auch leicht gemacht.
Was man dazu sagen muss, du pendelst ja. Du führst ja 3 Unternehmen, 2 hier oben. Und 1 in Verl, das ist unten in NRW.
Ja.
Und du bist regelmäßig hier oben, du lebst in Niebel.
Ja.
Baltik ist in Langhorn, aber eben auch in Verl bist du als Geschäftsführer tätig, pendelst hin und her. Wie ist da so dein Arbeitsrhythmus? Wann bist du hier oben? Wann bist du da unten? Und in der Folgefrage dann, wie harmoniert das? Aber erst einmal, wie arbeitest du?
Also die ursprüngliche Idee, als ich im Sommer 2021 hier hingekommen bin, ich sage jetzt mal nach hier hingekommen bin und jetzt werden meine Mitarbeiter schmunzeln, nämlich das kennen die gar nicht, nach hier hin, also daran erkennen
das,
sie immer.
Das klingt auch nicht richtig.
Nee, das ist aber richtig, im Ruhrgebiet bekommst du dafür Applaus und hier bekommst du dafür
einen Blick. Thorsten schüttelt auch mit dem Kopf dahin.
Der dir sagt, Mann, was ist das für eine Sprache? Also als ich hier hingekommen bin, war die Idee eigentlich, dass ich mich auf die Baltik fokussiere und aber auch auf Stolz-Bauelemente, da sagen wir vielleicht später noch etwas zu. Und ich selber hatte auch für mich entschieden, eine gewisse Ruhe und eine gewisse Arbeitsfrequenz in mein Leben eintreten zu lassen. Weiterhin.
Was hast du vorher gemacht, um das einmal verstehen zu können?
Ja, ich habe ein Unternehmen gemanagt, das hatte knapp 400 Leute. Da bin ich knapp 30 Jahre gewesen in diesem Unternehmen, wirklich vom Pico, vom kleinen Werbemanager bis zu demjenigen, der das Unternehmen geführt hat. Wir haben das Unternehmen gemeinsam mit einigen Leuten und vielen fleißigen Leuten zum Weltmarktführer gemacht auf dem Bereich der Aluminiumrollladenprofile. Und dieses Unternehmen habe ich dann nach 30 Jahren verlassen. Es war inzwischen in Konzernhand. Ich habe 9 Jahre Konzern mitgemacht, 7 Jahre ein irischer Konzern. Die Iren waren wirklich gut. Die waren feierfreudig, haben unser Geschäft nicht verstanden. Man muss es denen immer wieder erklären, aber die haben einen weitestgehend auch walten lassen. Dann waren wir 2 Jahre mit Franzosen zusammen. Ich habe das auch noch in die Richtung mitgebracht. Die Franzosen haben gesagt, du musst mindestens 2 Jahre dann noch hier bleiben nach dem Transfer. Dann habe ich gesagt, das mache ich. Ich wollte ja auch gar nicht weg. Und nach den 2 Jahren haben sie gesagt, du musst nicht mehr hier bleiben. Und da habe ich gesagt, das mache ich jetzt auch. Die Erkenntnis habe ich auch. Und habe gesagt, ich mache nochmal was Neues im privaten Wirtschaftsbereich. Das war nach dem Konzern dann ganz wohltuend. 2021 hier runtergekommen und gesagt, so, jetzt mal bisschen geruhsamer angehen lassen. Tolles Unternehmen mit der Baltik, tolle Herausforderung.
Hast du gerade gesagt, hier runtergekommen?
hier runtergekommen. Ja, das ist auch, glaube ich, Ruhrgebiet. Ich bin ins schöne Nordfriesland gefahren.
Ja, ja. Also hier kann man ja hinfahren zum Runterkommen.
Ja, das ist richtig. Hier runtergekommen. Klar, ja, mir fällt das selber ja gar nicht so auf.
Natürlich nicht. Mir aber. Ich dachte, was sabbelt er da?
Ja. Ja. Ja, und dann ein Jahr später hat sich dann ergeben, dass unser Gesellschaft, das ist eine Familie, die auch Inhaber der Baltic ist, die hatten dann in Verl, wo ich eben so lange auch agiert hatte, ein Unternehmen gekauft, das wirklich wie ein Geschwisterchen zu Baltic passt, genau das Gleiche machen. Und in dem Industriegebiet, in dem man mich da gut kennt, und da der Gesellschafter gefragt, machst du das noch mit? Da habe ich gesagt, bist verrückt, das mache ich auf jeden Fall.
Ich verstehe die Frage nicht.
Ne? Ich verstehe die Frage nicht. Na, ich habe schon drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, komm, das machst du. War auch irgendwo eine Challenge, Herausforderung, und es macht mir auch Spaß mit diesen zwei Unternehmen. Aber man muss es schon gut takten. So, und dann beantworte ich dir gerne eine Frage, wie machst du das? Ich plane immer im Voraus, ich will eigentlich so 2/3 der Zeit hier in Nordfriesland sein, 1/3 der Zeit unten in Ostwestfalen, und so teile ich es auch ungefähr aus. Auf. Im Augenblick ist es so, dass ich ein bisschen mehr in Westfalen bin. Das hat dann einfach damit zu tun, welche Aufgaben gerade da sind.
Was braucht man da für ein Profil? Welche Kompetenzen benötigt man da, dass man zwei Unternehmen auch in dieser Größenordnung, wir reden von 85 und knapp 120 Mitarbeitern, ja, wie man die parallel managen und führen kann? Ja. Ähnliche Branche, ja, aber natürlich eins in Westfalen, eins in Nordfriesland, ganz andere Mentalitäten, ja, andere Zahlen sicherlich, auch anderes Umfeld. Ja. Was benötigt man da als Kompetenzen?
Erstmal, das Geschäft ist sehr gleich, aber trotzdem auch wieder unterschiedlich, eben wie man das Endprodukt schlussendlich dann fertigt. Ja, was braucht man? Das Wichtigste ist, man muss bereit sein, und das ist Grundvoraussetzung, sich mit starken Menschen zu umgeben. Das ist wichtig. Man braucht ein starkes Umfeld, man braucht starke Teams. Und ich bin immer, ich habe die feste Überzeugung, jemand, der ein guter Manager eines Unternehmens ist, ist bereit, sich mit starken Menschen und Mitarbeitern zu umgeben. Das bedeutet, das macht es nicht immer einfacher im Tagesgeschäft, aber es sorgt dafür, dass ein guter Austausch da ist. Und wenn Leute stark sind und wenn ich starke Mitstreiter habe, dann kann ich mich auf sie verlassen und bin nicht der alleinige Bestimmer. Und das geht nicht. Und ich habe in beiden Unternehmen tolle Management-Teams, tolle Zukunftsteams, die wir wirklich auch so nennen. Und ich bin derjenige, der, früher habe ich mich da mehr erschrocken, die Seniorität mitbringt in diese Runde. Früher habe ich immer gedacht, wenn am Tisch gesagt wurde, das ist der Herr so und so, und der bringt hier so ein bisschen die Seniorität rein, da habe ich gedacht, Mann, ey, was heißt das?
Ja.
Aber heute verstehe ich das.
Ja. Ja, ich meine, auch du, anders. Wie bist du in deiner Zeit als Manager, der eingestiegen ist vor 30 Jahren, bis hin zum Konzernlenker bald. Wie bist du da, durch was bist du gereift, dass du dich jetzt mit vielen starken Persönlichkeiten, Autoritäten regelmäßig auseinandersetzen kannst? Was waren da so für Steps bei dir?
Also erstmal bin ich ja nicht als Manager gestartet, sondern einfach auch als Teil eines Unternehmens, als Mitarbeiter. Ich glaube, dass ich über einen enorm hohen Ehrgeiz persönlich verfüge. Das konnte ich früher schon im Sport feststellen. Ich bin leidenschaftlicher Fußballer. Mein Bruder als Beispiel, leidenschaftlicher Fußballer und sehr, sehr talentiert. Ich ein sehr, sehr leidenschaftlicher Fußballer, weniger talentiert als er, aber sogar die größeren Erfolge gehabt, weil ich das mehr wollte. Ja, durch Fleiß und einfach auch mal über die Grenzen gehend, mir da schon viel ermöglicht habe. Und im beruflichen Bereich ist es auch so, dass ich glaube, dass ich einfach viel durch Willen und durch Willenskraft, auch Fleiß. Fleiß schlägt Talent. Da habe ich eine hohe Überzeugung in dem Bereich.
Auch mein großes Glück.
Ja. Ich habe nicht studiert. Zwei Sachen habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht studiert und war nicht bei der Bundeswehr. Bundeswehr hatte ich keine Zeit für, weil ich schon arbeiten wollte zu dem Zeitpunkt. Ist wirklich so. Kam ich dann drumherum. Und ich habe nicht studiert, weil ich einfach immer gedacht habe, irgendwann musst du nochmal studieren, damit du auch in die und die Positionen kommst. Aber das ging dann trotzdem einfach auch so. Und von daher fand ich das gut.
Geht das heute noch?
Nein. Meine Karriere kann heute keiner mehr machen. Es sei denn, er trifft auf so viele Mentoren, die ihn da durchtragen und schützen, aber das kannst du normalerweise nicht überstehen.
Warum nicht mehr?
Weil die.
Was hat sich verändert?
Ich glaube, dass es mir wurde es gegönnt. Ich habe zwei wahnsinnige Mentoren gehabt in meinem Leben und ich glaube, die haben mich so oft davor gerettet, dass man mich nicht mehr hätte aufsteigen lassen, und die haben mir so den Rücken freigehalten und die haben so an mich geglaubt, die haben mehr an mein Talent geglaubt als ich selber, ja. Also die wussten schon, dass ich gewisse Sachen kann oder können würde, da war ich selber gar nicht so weit. Die haben mich da durchgeführt. Den Menschen bin ich total dankbar und es ist ein absoluter Glücksfall, solche Menschen in seinem Leben zu treffen.
Wie bist du auf diese Menschen getroffen? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Talent und Fleiß wieder?
Talent und Fleiß, absolut. Hohe Identifikation, hohe Loyalität. Ich nehme für mich in Anspruch, ein sehr hohes Pflichtbewusstsein zu haben. Großes Glück zu haben, immer gesund durch die Zeiten zu kommen, ist auch wichtig. Familie hat mir immer den Rücken freigehalten, das muss ich auch sagen. Und so konnte ich, ohne dass ich große Rücksicht auf mein soziales Umfeld nehmen musste, mich meiner Karriere widmen. Und ja, ich kann es immer wieder unterstreichen, Fleiß und Mentoren. Du brauchst Leute, die an dich glauben, gerade wenn du jung bist. Und ich versuche das heute auch als Mentor für Mentees auch zu machen.
Wird das in Anspruch genommen?
Ja. Ja. Wird in Anspruch genommen, auf jeden Fall. A, aufgrund der Seniorität und weil ich einfach auch daran glaube, dass man Leuten, die mutig sind, ich habe ja einen eigenen Slogan oder nicht einen eigenen Slogan, für mich ist wichtig, dass ich sage, Zukunft wird aus Mut gemacht. Und Mut ist einfach wichtig. Du musst mutig sein.
Wie kann man Mut entwickeln? Muss man das haben oder kann man sich Mut erarbeiten?
Antrinken.
Auf jeden Fall. In dem Sinne.
In dem Sinne.
Prost.
Mit dem Tee.
Ja. Kann man sich Mut antrainieren? Halt, der Mut ist auch ein Muskel, den man trainieren kann.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch von überzeugt. Mut wächst, indem du, wenn du Grenzen verschiebst und wenn du dann dir selber sagst, Mensch, was wäre, wenn das stimmt? Also du sagst, ich möchte mit diesem Team möchte ich 20% organisch wachsen in den nächsten 2 Jahren. In einer Zeit, wo wir eine rezessive Phase haben. Ja, und nach 2 Jahren oder nach einem Jahr bist du bei 12% und sagst, sag mal, da habe ich eigentlich selber kaum dran geglaubt, aber es geht wirklich. Und Grenzen verschieben, mutig sein und sich immer vorstellen, wenn ich mir ein Ziel setze, was wäre, wenn das eintritt? Was wäre, wenn das stimmt? Was gibt dir das für ein Gefühl? Das hat mich geprägt. Und deswegen sage ich, Zukunft wird aus Mut gemacht. Und noch entscheidender ist, Zukunft ist kein Zufall. Sollte man nicht gestalten, sondern sollte man bestimmen. Man kann Zukunft bestimmen, in gewisser Weise. Indem man sich Ziele setzt, nicht drüber nachdenkt, wie ich dahin komme, über den Weg, sondern einfach das Ziel hat. Und dann losläuft.
Was für ein Ziel hast du mit der Baltic?
Mit der Baltic habe ich das Ziel, vieles davon haben wir schon erreicht. Wir haben einen extrem guten Zusammenhalt bei der Baltic in den 4 Jahren erreicht. Wunderbar. Wir haben ein tolles Team bei der Baltic. Ich habe das Ziel, wir haben das Ziel, nicht ich. Ich habe ein kleines Management-Team dort, bestehend aus Vertriebsleiterin, bestehend aus einer Dame im Bereich Personal, Finanzen und meinem Produktionsleiter. Alle viel jünger als ich.
Das ist gut. Ja, habe ich auf der Homepage gesehen.
Na, genau.
Opa und, mit seinem Team, ja.
Und mit den Vieren einfach ein Umfeld bieten, dass sich die Mitarbeiter sicher fühlen, dass sie relativ sorgenfrei sind, wenn die freitags Feierabend machen, 12 Uhr in der Produktion, finde ich schön für die Mitarbeiter, dass sie sagen, wenn die dann grillen oder zum Fischen gehen, dass sie einfach keinen Kummer haben. Also relativ kummerfreie Zone ist für mich gut. Wir wollen gut und rentabel wirtschaften, das tun wir. Das machen wir wirklich auskömmlich, das ist gut. Ich kann den Mitarbeitern in unseren regelmäßigen Mitarbeiterversammlungen, die machen wir mindestens 3, wenn nicht sogar 4-mal im Jahr, einfach aus unserem Antrieb heraus immer wieder sagen, okay, Wasserstandsmeldung ist so, uns geht's gut. Die sehen das auch, wir investieren und ich möchte wachsen. Natürlich muss ich mit dem Unternehmen Geld verdienen, das tun wir, aber wir möchten eine der attraktivsten Firmen in Nordfriesland sein und mit Firmen in Nordfriesland gut kooperieren. Das ist ein Ziel.
Ihr arbeitet ja auch, nehme ich an, mit dem Slogan da dran, Made in Nordfriesland, lass mal schnacken. Ja. Ich meine, das ist ja schon sehr down to earth und sehr auf Augenhöhe und eben sehr, wir sprachen eben schon drüber trotzdem, Made in Nordfriesland. Kommt das von euch?
Ja. Made in Nordfriesland.
Das ist immer noch unglaublich. Wie kann dieser Slogan, wie kann dieser Claim frei gewesen sein?
Von jemandem, der im Münsterland geboren ist und im Ruhrgebiet aufgewachsen ist oder viel gelernt hat.
Weil es ist patentiert, es ist euer Claim.
Das ist unser Claim. Made in Nordfriesland ist unser Claim, ist unsere Marke. Und die waren noch frei, wir haben selber gestaunt. Ja. Und dann haben wir irgendwann, mein Firmenwagen war das erste Auto, wo wir dann auch diesen Made in Nordfriesland, dieses Emblem draufgebracht haben. Wir haben da so ein sehr etwas raues Zeichen zu entwickelt, etwas robuster die ganze Sache, auch auffallend. Und inzwischen gibt es davon einige Autos. Demnächst LKW und wir legen sogar einen eigenen Merch-Shop auf mit T-Shirts, Cappies, Eis und.
Ja, Made in Nordfriesland. Auf jeden Fall. Das ist, müsst ihr. Das ist so ein genialer Slogan. Und dass der
auf deinem T-Shirt, Tore, wird dann stehen, Sturm erprobt, Made in Nordfriesland. Kann losgehen. Geil. Oder lass mal schnacken. Weil wir glauben, dass das sogar irgendwann ohne in Bezug vom Baltikfenster funktionieren wird.
Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Die Leute werden uns damit in Verbindung bringen und ich lade auch gerne andere Firmen, das kommt irgendwann später mal ein, das zu pflegen, weil es gibt ja Gründe, warum wir das so sagen. Das ist unsere DNA, da kommen wir her.
Da möchte ich mit dir einmal über Baltik sprechen.
Ja, gerne.
Als ich dich vor einem guten Jahr kennengelernt habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, dir sitzt einer gegenüber mit zwei linken Händen, der von der Baltic Fenster GmbH noch nichts gehört hat. Und ich hoffe mal, dass ich nicht, was heißt hoffen? Doch, ich hoffe mal, dass ich nicht der Einzige bin, der das vielleicht noch nicht gehört hat, dass es dieses große Unternehmen in Langhorn gibt, mit dieser Historie auch. Hol uns doch mal ab, was ist die Baltic Fenster GmbH? Ja. Fenster verrät natürlich schon einiges, aber erzähl mal, was macht ihr?
Die Baltic Fenster GmbH ist ein Unternehmen, das in Langenhorn PVC-Fenster, also Kunststofffenster, fertigt. Im System Weka. Weka ist Systemgeber. Was Schüco auf dem Aluminiumbereich, das ist Weka auf dem PVC-Bereich, ist da schon Europas größter Systemgeber für PVC-Fenster. Stehen auch für eine sehr, sehr gute Qualität. Es gibt in Deutschland nur ein Qualität A in dem Bereich und das ist Weka. Und die ist wirklich nicht selbst festgelegt, sondern das hat mit gewissen Parametern zu tun. Man braucht aber auch diese Robustheit des Profils hier in dem Seebereich. Ich war gerade schon mal bei Sturm erprobt. Also wir bauen Fenster für Wohnungen, für Häuser, für größere Gebäude, PVC-Fenster. Wir bauen Haustüren aus PVC, wir bauen Hebeschiebetüren. Also alles, was im Bereich Fenster, Haustüren, Hebeschiebetüren für das Haus oder für das Gebäude gebraucht wird, fertigen wir aus der Systemware in Langenhorn mit unseren 85 Leuten. Dazu haben wir noch im Insektenschutzbereich und Rollladenbereich eine eigene Fertigung, aber das ist eher eine Co-Fertigung über die Stolz. Aber wir sind PVC-Fenster.
Was ist die Stolz?
Stolz Bauelemente GmbH ist das zweite Unternehmen, das ich habe. Da sind wir mit 10 Leuten, das ist so ein kleines Start-up. Die fertigen Rollläden, das ist ja so meine eigentliche technische Kernkompetenz. Das Fenster werde ich nie so gut verstehen wie die Rollläden. Und den Sonnenschutz. Wir vertreiben Textilscreens. Wir haben dazu Insektenschutzgitter, die bauen wir dort, Plissés verkaufen wir. Die Stolz ist im Endeffekt am meisten repräsentiert hier auf dem Henrikenhof. Wir sind Rolland- und Sonnenschutzfachbetrieb. Und für unsere EGE-Gruppe, das ist die Gruppe, die Inhaber der Baltic-Fenster ist und auch der Reckendrehs, fertigen wir so circa 10.000 Rollladenelemente. Das ist schon einiges hier in Langenhorn.
Auf die Baltic nochmal zu sprechen zu kommen, 85 Mitarbeiter hast du angesprochen, das müssen ja einige Fenster sein, die im Jahr produziert werden.
Ja.
Ist der Bedarf da?
Ja.
Hast du mal ein paar Zahlen, wie viele Fenster braucht man so im Jahr in Deutschland?
Ja, der deutsche Markt liegt so bei 13 Millionen Fenstereinheiten auf dem Gesamtfenstermarkt.
Das heißt Fenstereinheit, was wir im Hintergrund sehen, sind das... Das sind das vier Einheiten?
Das wäre durch die Sprossen. Ja, das sind im Prinzip zwei Einheiten. Das ist ein Blendrahmen und zwei Flügel. Ja, man braucht immer weniger Blendrahmen als Flügel. Also bei einem Fenster, das doppelflügelig ist, sehen wir zwei Einheiten. Da sind eben zwei Flügel drin, ein Fensterblendrahmen. Also man ist so bei 13 bis 14 Millionen Fenstern für den deutschen Markt, die gebraucht werden, die verkauft werden pro Jahr. Gebraucht werden mehr für die energetische Sanierung in Deutschland werden insgesamt 300 Millionen Fenster gebraucht. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das bedeutet PVC-Fenster ca. 200 Millionen. Wenn wir 13 Millionen PVC-Fenster haben, dann bedeutet das, wir haben für 15 Jahre haben wir genügend Arbeit. Sie muss nur in den Umlauf gegeben werden. Und da gehören viele Sanierungsprojekte dazu, die einfach einen Stau hatten. Aber im Fensterbau ist man definitiv gut aufgehoben. Da hat man die nächsten Jahre, es ist genügend Volumen vorhanden. Es muss nur eben dann auch realisiert werden.
Also mal eine positive Nachricht, die ich vernehme aus dem Handwerk, aus dem Baugewerbe. Weil wenn ich was höre, dann ist es eher eine pessimistische Stimmung. Und pessimistischer Ausblick, es wird deutlich weniger gebaut, es ist deutlich weniger Kapital zur Verfügung dafür. Das siehst du in diesem Bereich wahrscheinlich aufgrund der Sanierungsmaßnahmen nicht, oder woran liegt das?
Unser Hauptgeschäft machen wir in der Sanierung. Wir haben bei der Baltic auch Rückgänge gehabt im letzten Jahr, einfach dadurch, die Baltic war mal sehr, sehr stark neubaulastig. Und wenn wir das nicht auch vertrieblich umgestellt hätten, wären wir eher in Turbulenzen gekommen. Die Thematik, Tore, dass 300 Millionen Fenster gebraucht werden, heißt ja nicht, dass die jetzt aktuell in den Markt reinkommen, sondern im Augenblick sind wir im Fensterbau in einer eher zurückhaltenden, rezessiven Phase, bedingt dadurch, dass der Neubau nach wie vor am Boden liegt. Das ist so. Ja.
Und sicherlich auch 60, nicht 2026 alles wieder anders aussieht.
Nö, das nicht. Aber perspektivisch, also irgendwann muss das losgehen. Und wenn jetzt die entsprechenden Maßnahmen mal entwickelt werden und wir auch ein bisschen Rückenwind bekommen oder die Leute Rückenwind bekommen für Investitionen, dass sie sicher sein können, dass Förderprogramme einfach zu durchblicken sind, dann wird das schon wieder losgehen. Man muss auch mal mit zwei durchschnittlichen Jahren zurechtkommen. Der Fensterbauer hat sehr gute Jahre hinter sich und ich kann nur mal betonen, Zukunft wird aus Mut gemacht. Wir machen uns unsere eigene Konjunktur, soweit es geht. Wir sind keine Träumer, aber wir sind schon Grenzenverschieber.
Dann muss ich ganz kurz auf den politischen Rahmen zu sprechen kommen. Wir wollten es eigentlich nicht, aber die Wahl ist jetzt gerade passé. Wir sind noch immer in der ersten Woche nach der Wahl. Was erhoffst du dir jetzt durch einen möglichen Politikwechsel, der ja gewünscht ist?
Ja, der gewünscht
ist. Laut des Wählers.
Der gewünscht ist. Nicht mein Lieblingsthema in Politik. Ich antworte aber trotzdem gerne, habe auch eine klare Meinung dazu. Ich war erschrocken über den Ausgang der Wahl. Ich habe mich erstmal sehr gefreut, dass es eine fantastisch hohe Wahlbeteiligung gab.
Über 80%.
Das zeigt erstmal, dass die Leute wählen wollten und dann ist es für mich ein mehr als repräsentatives Ergebnis. Das fand ich also erstmal schon mal gut. Danke an jeden, der zur Wahl geht. Das ist toll. Da muss man die Republik verschieden sehen. Da sind natürlich Zonen so blau eingefärbt, wo man sagt, da müsste man nochmal drüber sprechen. Dann machen wir an dieser Stelle nicht. Und dann muss man sagen, ja, Politikwechsel, ja, und hoffentlich wird auch was gewechselt. Und hoffentlich machen die Leute es nicht, um einmal dieses Amt bekleiden zu dürfen oder halten an ihren Parteiinteressen fest. Es wird ja eine extreme Kluft geben zwischen Wirtschaftsvorstellungen und Migrationsvorstellungen, wenn es zum Beispiel jetzt schwarz-rot geben wird. Ich gehe mal fast davon aus, sie haben ja fast keine andere Möglichkeit. Ich hoffe, dass sie vieles ändern werden und nach vorne bringen werden und Sachen leichter machen, Bürokratie abbauen, Investitionsprogramme auf den Weg bringen und einfach auch jedem zeigen, dass sie eine gute Politik machen und eine bürgerorientierte Politik machen. Ansonsten werden wir in 4 Jahren nochmal ein ganz anderes Erlebnis und Ergebnis haben. Und das wollen wir nicht sehen. Das ist etwas, die oft zitierte letzte Patrone. Und die sollte man dann auch, ist mir ein bisschen zu martialisch, sagen wir mal, einfach die letzte Chance, einfach an unseren Grundwerten auch festzuhalten. Und wir haben so ein tolles Land, wir haben so tolle Möglichkeiten. Da ist vieles versäumt worden und da ist vieles schlecht gemacht worden. Und ich kann keinem verdenken, wenn er links, Mitte oder rechts wählt, rechtsradikal und rechtsextrem lehne ich ab und Rechtspopulismus auch. Absolut wehre ich mich mit Händen und Füßen gegen. Aber das Wahlergebnis ist das Ergebnis dessen, was an Politik gemacht worden ist. Das muss man sagen.
Dann reicht es auch als politischen Exkurs. Ich lasse es so stehen, weil sonst wird es wieder ein 2-Stunden-Podcast. Ja. Und wir wollen ja eigentlich über dich und über Baltik sprechen. Und ich hatte schon angesprochen, du lebst einerseits in NRW, du lebst hier oben. Ja. Ich würde gerne mit dir über ein paar Unterschiede sprechen, wie du als Neunordfriese uns Nordfriesen wahrgenommen hast und auch immer noch wahrnimmst, wo da Unterschiede liegen. Aber bevor wir dazu kommen, Baltik 2018.
Ja.
Insolvenz.
Ja.
Wie kam das zustande? Weil, als ich erzählt habe, ich mache mit Baltik, Mensch, die sind auch pleite. Ich sage, nee, Wahnsinn mal.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, öfter gehört auch. Ist auch so ein Malus, der uns immer noch mal hinterherläuft, auch wenn es rechtlich 2 unterschiedliche Unternehmen sind. Das war damals die Baltik Fenster und Türen GmbH, noch von der Inhaberfamilie und Gründerfamilie geführt bis 2018. Dann sind sie insolvent gegangen. Da gab es sicherlich ein paar nicht so glückliche Entscheidungen. Man hat versucht, sich fast bundesweit auszuweiten. Wenn man sieht, dass der Fenstermarkt so fragmentiert ist, dass es keinen Player gibt in Deutschland, der mehr als 2% Marktanteil hat, ist das sehr, sehr schwierig. Es gibt kaum einen so fragmentierten Markt wie den Fenstermarkt.
Woran liegt das?
Ja, ich glaube schon durch die Regionalität, denen sich viele widmen, und es gibt einfach viele Fensterhersteller und es gibt nicht so die Konzentration. In Österreich ist das anders, da gibt es mit dem Unternehmen Internorm jemanden, dem gehört der 20% des österreichischen Marktes, was aber rückwärts gerechnet auch nur 2 des deutschen wären. Weil Österreich einfach immer nur ein Zehntel ist. Ja. Es gibt einfach viele, viele Hersteller und es macht irgendwann keinen Sinn, die Fenster über so weite Wege zu transportieren. Fenster herstellen ist kein Hexenwerk. Man braucht ein gutes Grundsystem. Man braucht einigermaßen Automatisierung und dann benötigt man unterm Strich einfach sorgfältig arbeitende Leute. So, und 2018, aber ich denke mal, ich kenne das ja auch nur von der Übermittlung. Ab 2015, 16 ist das einfach wirtschaftlich bergab gegangen. Es war irgendwann nicht mehr zu halten. Die Gründerfamilie, der Firmengründer war verstorben zwischenzeitlich. Das hinterlässt dann auch Spuren. Dann muss ein Wandel, der war sehr patriarchisch. Ich sehe das jetzt gar nicht negativ unbedingt. Wenn eine Belegschaft das gewohnt ist, kann sie auch unter der Flagge arbeiten. Naja, dann war der Vertrieb nicht die Kernkompetenz der Nachfolgegeneration und ist das leider gescheitert. Und das war sehr traurig. Ich habe das auch aus der Entfernung mitbekommen, weil ich die Baltik kannte. Ja, und dann kam ein Unternehmen aus Verl, die EGE-Gruppe, Familie Schröder, und hat sich hier investiert. Und hat gesagt, da sehen wir Potenzial. Und das hat nicht jeder gesehen, aber der Herr Schröder mit seiner Familie hat das einfach gesehen und hat da Spaß dran gefunden und hat sich hier investiert.
Und du hast offensichtlich auch Potenzial erkannt, sonst wärst du nicht nach Nibel gezogen.
Ja, später dann. Also die Baltik ist ja dann erstmal wieder auferstanden und da muss man sagen, das ist heute noch so toll. Ich hatte letztens eine Mitarbeiterversammlung, da konnte ich 45 Namen oder 45 Mitarbeiter nennen, die 2018 den Gang in die Insolvenz mitgemacht haben und heute immer noch da sind. Und, wesentliche Mitarbeiter, die heute auch in tollen Positionen sind, haben das damals nicht akzeptieren wollen und sind da geblieben, sind nicht geflüchtet. Und die haben im Endeffekt ganz wesentlich durch ihre Kernmöglichkeiten, Kernkompetenz das Unternehmen mitertüchtigt. Da waren weiterhin gute Skills vorhanden. Ja. So, und dann war das am Anfang jetzt auch nicht richtig toll wirtschaftlich. Und ich kann mich sogar auch noch erinnern, Mitte 21, als ich da hinkam. Ich meine, ich kam aus dem Konstrukt, wo ich über EBITDA-Zahlen mich wirklich auch freuen konnte, wo man sagt, Mensch, das ist einiges, also Unternehmensgewinne.
Danke für die Übersetzung.
Über die Rendite. Ja. So, und dann habe ich hier geguckt und habe gesagt, so geht das auch. Aber vielleicht langfristig nicht gut. So, und dann haben wir viel gemacht und dann haben wir da auch mal hingeschaut näher und geguckt. Und dann haben wir auch das Unternehmen weiter restrukturiert. Die heißt ja heute dann Baltic Fenster GmbH, das Unternehmen. Ich hatte auch mal so ein Erlebnis, da haben wir unseren LKW hier zu Mercedes gebracht in Husum. Da war unser Fahrer, das ist 2 Jahre her, da hat der LKW da hingebracht und hat gesagt, repariert den mal bitte. Da haben die gesagt, Vorkasse. Da rief der Fahrer an und hat gesagt, sag mal, die wollen Vorkasse haben, Gregor, die wollen den LKW nicht reparieren, weil wir pleite waren. Ich sage, gib mir den mal. Ich sage, sprich mit dem mal. Und die hatten uns im System noch so unter Baltic, ne? Und dann kam wahrscheinlich der rote Reiter, pleite. Also wir sind das Gegenteil davon. Also wir sind heute ein sehr, sehr gut dastehendes Unternehmen. Wir haben dann ab 2021 noch weiter automatisiert. Wir haben umfangreich investiert. Wir haben erheblich Verbindlichkeiten, die auch noch bestanden, zurückbezahlt. Wir sind heute, haben eine hohe Eigenkapitalquote. Die Banken haben...
Trotz Corona, ja. Trotz Überfallkrieg, trotz der derzeitigen Situation.
Absolut, ja, absolut.
Wem ist das zu verdanken?
Meinem Team, dem fleißigen Nordfriesen, die unkompliziert sind, robust sind und unaufgeregt ihre Arbeit machen. Na, ist schon dem Team zu verdanken. Ich glaube, dass ich selber ein ganz gutes Händchen habe, Unternehmen zu leiten, nehme ich für mich auch in Anspruch, auch mit einem hohen Selbstbewusstsein. Aber ohne Team bin ich gar nichts. Geht da kein Fenster vom Band. Die können das alle besser als ich. Meine Leute direkt um mich herum, Personal, Finanzen, Produktionsleitung, die haben die Skills, die können das. Ich kann das nur moderieren. Und was ich gut kann, ist Profi-Nörgler identifizieren in Unternehmen. Das kann ich.
Was sind Profi-Nörgler?
Jedes Unternehmen hat 5% Profi-Nörgler. Und die tun dem Unternehmen nicht gut. Das ist so. Und da muss man einfach drauf achten. Dann gibt es immer so, ja, aber wenn der da ist, ist er gut. Oder der war schon immer so. Und der war schon immer so, ist so eine selbst legitimierte Verhaltensweise eines Menschen, die ich gar nicht mag. Weil ich finde das viel besser, wenn ein Team für das Miteinander Regeln aufstellt und sagt, Mensch, so wollen wir sein.
Ist das eine Charaktereigenschaft, die du Nordfriesen sonst zugeschrieben hättest, bevor du uns kennengelernt hast?
Den Profi-Nörgler,
ja,
und den Komfortzonenbesetzer?
Ja, das war schon immer so, das haben wir immer schon so gemacht.
Ja, ach, das ist aber in Ostwestfalen ist das aber ist auch noch so? Erheblicher.
Ja. Brauchen wir nicht für uns zu beanspruchen.
Ja, nein.
Nicht exklusiv.
Nein. Nee, aber ich sag mal, ich sehe es eigentlich eher in dem Bereich, wenn Leute sich rausnehmen, bewusst gegen Regeln zu verstoßen oder gegen Hygiene innerhalb eines Unternehmens zu verstoßen. Und wenn dann gesagt wird, ja gut, der kommt zum Beispiel immer zu spät oder geht, wann er will oder führt die Arbeit nicht zu Ende oder macht das anders. Und wenn ich dann frage, Warum ist das bei dem so? Ja, Mann, aber der darf, bei dem war das schon immer so. Und das mag ich einfach nicht. Und deswegen sage ich, Profi-Nörgler und Komfortzonenbesetzer, mit denen muss man sich in Unternehmen einfach auch auseinandersetzen. Und dann muss man auch, das ist auch ganz natürlich, weil man muss die anderen 95% ja einfach auch unterstützen in ihrem Tun und dass es ihnen gut geht und Profi-Nörgler oder Komfortzonenbesetzer tun dann nicht gut.
Hält man die lieber im Unternehmen oder Nee. Sorgt man dafür, dass die vielleicht sich einen anderen Arbeitgeber suchen und da nörgeln.
Ja. Wenn man, wenn so Leute dann, also wenn man schlussendlich an den Punkt geht, dass so Leute dann selber gehen, dann ist das vielleicht schade, weil sie was gut konnten, aber es ist gar nicht schlimm, weil es dem Team dann besser geht. Also schade, dass sie nicht mehr da sind, aber nicht schlimm. Gibt's oft. Dann gibt's noch schade und schlimm, also wenn jemand geht.
Ja.
Ne? Ja. Und dann gibt's auch noch weder schlimm noch schade.
Dann zum Abschluss, Gregor, was sind die Unterschiede zwischen Menschen aus NRW, Menschen aus Nordfriesland? Was würdest du jetzt sagen, nachdem du jetzt 4 Jahre hier gelebt hast, hier gearbeitet hast, hier zu Hause bist, größtenteils? Wo siehst du da große Unterschiede? Wo siehst du auch Parallelen?
Also der größte Unterschied, Menschen aus NRW, der ist gerade heute da. Heute ist Weiberkarneval, den merkt man hier nicht. In Nordrhein-Westfalen würde man ihn jetzt mitbekommen, und den Karneval.
Überhaupt nicht, stimmt.
Der
NRW. Was machst du eigentlich hier?
Ich bin kein Karnevalist. Das gibt es.
Da habe ich
schon immer eher lieber gearbeitet. Ja. Ich habe aber den Leuten immer freigegeben für den nächsten Tag, auch wenn die nicht frei haben wollten. Da habe ich dann auch gesagt, Mensch, ist eigentlich viel besser, wenn du morgen nicht arbeitest. Cool. Dann kannst du richtig feiern. Der größte Unterschied, also ich habe die Nordfriesen hier wirklich als absolut unkompliziert kennengelernt. Sehr robust. Ich habe vorletzte Woche minus 8,5 Grad. Morgens ging die mit kurzer Hose, hatte ich den ersten, der schon zur Schule ging. Ja, und sie sind unaufgeregt. Also, und haben Netzwerk. Brauchst nur hier, brauchst nur da. Ich habe einen Trecker, ich habe einen Stapler, das bringe ich dir. Brennholz, ja, der. Und wenn man in dem Netzwerk drin ist, geht einiges leichter. Und der Westfale ist eigentlich vom Grundsatz her ähnlich aufgestellt. Aber dadurch, dass es etwas komprimierter dort ist, also das Zusammenleben, man trifft mehr Menschen, ist es ein bisschen mehr Ellenbogen dort. Also da wird schon eher so an sich gedacht. Ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die Baltic hat innerhalb unserer Gruppe, hat sie sich, das sind 5 Produktionsunternehmen, die es in der Gruppe gibt, zu dem Unternehmen entwickelt mit der größten Effizienz, Produktionseffizienz. Und wir haben mit Abstand, den niedrigsten Krankheitsstand im Unternehmen. Und das ist für mich, wenn ein Unternehmen effektiv arbeitet und niedriger Krankheitsstand, sind für mich super Zeichen. Du
sprichst ja auch nicht unbedingt dem Trend.
Nein, gar nicht.
Wenn man sich den Deutschland-Trend anschaut, die durchschnittliche Anzahl an Krankheitstagen, die ist mir jetzt gerade nicht präsent, aber die ist historisch hoch.
Ja.
Bei euch nicht.
Also die kann ich dir sagen, die Durchschnitt. Also der durchschnittliche Arbeitnehmer ist
13 Tage.
Circa 13 Tage krank, ja. Aber da haben wir dann den gesamten Verwaltungsbereich mit drin und Bürobereich. Und jetzt muss ich auch mal eine Lanze brechen für meine Produktionsmitarbeiter. Also ich habe einige Tage im Jahr, wo ich arbeiten gehe. Da würde ich nicht arbeiten gehen, wenn ich den Job meines Produktionsmitarbeiters draußen im Glaslager bei minus 5 Grad oder minus 3 oder auf dem Stapler und schwer tragen und, und. Die Jungs haben in der Produktion schon den härteren Job, oder du stehst den ganzen Tag an einem Montagetisch. Das ist schon schwieriger, ja, körperlich schwieriger auch. In der Produktion kannst du locker vom doppelten Krankheitsstand ausgehen. Bei der Baltic haben wir insgesamt im gesamten Unternehmen unter 5%, auch in der Produktion. Und deswegen da danke an dieses fantastische Team. Das ist einfach toll. In Westfalen ist er höher.
Vielleicht beantwortet das die Ursprungsfrage.
Ja.
Vielen Dank, Gregor, für deine Zeit, für deine Einblicke in deine spannenden Unternehmen, deine spannende Persönlichkeit. Meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ja, wir gehen gleich raus, ne? Ich wollte nämlich schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, Gregor. Das habe ich jetzt geschafft, das habe ich jetzt getan.
Freut mich auch, wirklich.
Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Ja, darüber habe ich nachgedacht, weil ich ja auch einige Folgen von dir kenne. Und das war wirklich schwierig. Ich habe 2 Namen.
Ist in Ordnung.
Ich habe 2 Namen. Es wird aber hinterher der 3. und die Antwort hast du noch nie bekommen. Ich habe dann irgendwann gedacht, mit Jürgen Klopp würde ich das gerne machen. Und da habe ich gedacht, er kennt mich ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob er das will, aber spielt dann keine Rolle. Ja. Jetzt hat er ja auch nochmal einen Weg genommen, über den würde ich auch nochmal gerne mit ihm sprechen. Und da habe ich gesagt,
ich nehme an den Red Bull Weg.
Ja. Ja, dann habe ich gesagt, Chris Martin, weil ich einfach Fan von Coldplay bin, tolle Konzerte gesehen habe, jetzt wieder tolle Lieder.
Neuen Lieder gut?
Ja, ich finde.
Ich höre da viel Kritik.
Ich finde schon einige gut.
Kann ich nicht so beurteilen. Ich kenne Klassiker, die ich großartig finde. Ich höre nur, dass die neuen
Lieder. Nette Damen damit auf der Bühne auch. Ja. Lässt sich auch ganz nett anschauen. So, und Chris Martin, das müsste ich auf Englisch machen. Eine Tasse Tee geht schnell vorbei. Habe ich das auch ausgeschlossen. Und dann habe ich mich entschlossen für Anton Peters.
So.
Und jetzt sehe ich, du hast Fragezeichen, werden jetzt alle haben. Weil Anton Peters ist mein bester Freund. Und seit 4 Jahren sehe ich ihn nicht mehr so viel, wie ich ihn eigentlich sehen möchte. Wir hätten uns normalerweise in den letzten 4 Jahren, hätten wir uns 800 Mal gesehen, aber wir haben uns nur 20 Mal gesehen. Und wenn ich mir einen Menschen wünschen könnte, dann würde ich mit ihm in Ruhe eine Tasse Tee trinken. Ist wirklich so, weil es mein bester Freund ist. Den vermisse ich. Wir kriegen es nicht mehr so oft geregelt, aber wenn wir mit einer Tasse Tee starten würden, würde es hinterher noch weitergehen und darauf würde ich mich freuen. Ich würde wirklich mit meinem besten Freund Anton Peters am liebsten eine Tasse Tee trinken. Ich hoffe, die Antwort ist nicht ganz komisch.
Nein, ich finde die großartig, ich finde die wunderbar, ich finde sie absolut nachvollziehbar. Freundschaften sind so wichtig und die Zeit ist so schnelllebig. Und es ist.
Tut mir leid für Chris Martin und für Jürgen Klopp.
Die sind wirklich zu bedauern.
Ja.
Aber ich finde.
Anton ist mir lieber.
Ich finde die Antwort großartig und ich hoffe, du kannst spätestens zu deinem 60. Geburtstag, den du wahrscheinlich in Niebel feiern wirst und nicht unten, oder?
Ich feiere ihn auf Mallorca.
Noch besser.
Da habe ich meinen 30. gefeiert, meinen 40., meinen 50., meinen 60. Mein Onkel wohnt da und mein Cousin.
Und du?
Ab und zu, ja. Ich habe immer das Ziel, eine gewisse Zeit pro Jahr dort zu verbringen und die weite ich immer weiter aus. Ich bin inzwischen schon an einem Punkt, wo ich sage, ja, das ist ganz gut, mache ich immer im Frühjahr, dann fahre ich da einige Wochen rüber. Ich fahre aber immer mit dem Auto hin, nicht weil ich Flugangst habe, sondern weil ich einen Hund mitnehme und weil ich die Fahrt dahin schon toll finde.
Mit dem Auto nach Malle?
Ja,
wie geht da denn?
Ja, ich fahre erstmal bis nach Kassel, dann fahre ich, da übernachte ich dann in Lyon, dann fahre ich nochmal in Südfrankreich in Cité an den Strand und dann abends nach Barcelona zur Fähre und dann rüber und fertig. Das ist für mich schon Urlaub pur und das auf der Rückfahrt auch nochmal. Und ich verlege praktisch nur meinen Arbeitsplatz. Ich habe tolle Teams und ich kann viel auch online machen. Ich bin aber nicht der Online-Fritze, aber ich bin auch 60 und ich habe mir mal gesagt, dass ich einfach, das ist mein Urlaub im Jahr, den mache ich dann 4 Wochen im Jahr. Da haue ich alles zusammen, also an Urlaubstagen. Und dann fahre ich dahin, das ist fantastisch. Und irgendwann mache ich dann mal 6 Wochen und dann 8 Wochen und dann noch länger und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann aufgehört haben zu arbeiten. Aber den Henrikenhof wird es immer geben. Das ist meine Thematik, die ich bis ins hohe Alter machen möchte.
Ein ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
War sehr inspirierend, sehr interessant, schön, dich kennengelernt zu haben.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Touris Tea Time mit Gregor Biermann, Geschäftsführer unter anderem der Baltic Fenster GmbH. Und jetzt fängt sogar mein Hund an zu kläffen. Und das gibt es auch ganz, ganz selten. Also vielen Dank für alles.
Ciao. Okay, sehr gerne.